Deutschlandfunk, Medias Res.
Rechtsextremistische Gewalt. Gewalt, die Menschen tötet, zum Beispiel in Halle. Diese Gewalt hat einen sprachlichen Nährboden, der sie fördert, der Hetze als Meinung tarnt, der mit falschen Fakten Empörung und Wut sät und die Grenzen dessen, was gesagt werden darf, verschiebt. Das Netz und die sozialen Medien sind Austragungsort dieser sprachlichen Stimmungsmache und seit langem versucht die Politik, das zu regulieren. Mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz vor 2 Jahren und nun mit dessen geplanter Aktualisierung. Die ist wiederum Teil eines 9-Punkte-Planes, mit dem die Bundesregierung auf Rechtsextremismus und Hass reagieren möchte. Unter anderem soll der Staat juristisch schneller handeln können, indem er Facebook und Co. zur Mithilfe verpflichten möchte. Ich habe vor der Sendung mit dem Medienrechtsanwalt Jonas Kahl über diese Pläne gesprochen. Herr Kahl, Bundesjustizministerin Christine Lambrecht möchte, ich zitiere, die Plattformen verpflichten, Delikte wie zum Beispiel Volksverhetzung oder Morddrohung an die Ermittlungsbehörden zu melden, Zitat Ende. Das heißt also, es muss nicht mehr jemand Anzeige erstatten, wie es derzeit der Fall ist, sondern Facebook und Co. sollen die Nutzerdaten an den Staat weitergeben müssen, wenn entsprechende Hasskommentare verfasst werden. Ist das sinnvoll aus Ihrer Sicht?
Das ist durchaus sinnvoll, weil ja die tagtägliche Praxis zeigt, dass viele Betroffene immer noch davor zurückschrecken, Strafanzeige zu erstatten, vielleicht das selbst auch nicht einschätzen können, ob es sich um einen strafbaren Inhalt handelt oder nicht. Und wenn man sich die Rolle der Plattformbetreiber anschaut, ist so eine Meldepflicht durchaus legitim. Also es ist ja so, dass soziale Netzwerke und Plattformen für den öffentlichen Diskurs mittlerweile eine ganz erhebliche Rolle spielen. Man könnte fast sagen, sie haben eine monopolartige Stellung und dort finden die Diskussionen überhaupt in der Öffentlichkeit statt. Und wenn man dann bedenkt, dass die Plattformen ja auch die sind, die als einzige über die IP-Adresse verfügen, dann ist es richtig, da die sozialen Netzwerke eben auch stärker in die Aufklärung solcher Straftaten einzubinden, aus meiner Sicht.
Aber das würde dann ja bedeuten, dass die Einordnung dessen, was juristisch bedenklich ist, von den Betreibern der Seite vorgenommen würde. Also diejenigen sind, die entscheiden, was gesagt werden darf und was nicht.
Die Plattformbetreiber würden letztlich ja nur eine Art Vorprüfung vornehmen, nämlich sozusagen auf Basis der Maßstäbe, die ihnen vertraut sind, vorzuprüfen, könnte es sich hierbei um einen strafbaren Inhalt handeln, ja oder nein. Und dann wird es ja weitergeleitet ans BKA beziehungsweise dann an die Staatsanwaltschaft. Dann schaut sich das ein Staatsanwalt an, beurteilt selbst nochmal, handelt es sich um einen strafbaren Inhalt. Und schließlich, wenn der Staatsanwalt sich entscheidet, da Anklage zu erheben, kommt natürlich jeder Fall auch nochmal vor ein ordentliches Gericht und ein Gericht entscheidet dann über die Strafe. Also wir haben ja keinen Mechanismus, wo dann am Ende Facebook oder Twitter den Strafrichter ersetzen, sondern die sozialen Netzwerke würden allenfalls eine Vorprüfung vornehmen.
Eben noch kurz die Zwischenfrage, weil Sie eben gesagt haben, es ist sinnvoll aus Ihrer Sicht, das ist das eine, aber ist es möglicherweise überhaupt realistisch, wenn wir ans Netzwerkdurchsetzungsgesetz denken? Da gab es ja einige Probleme, was überhaupt die Greifbarkeit der Probleme betraf.
Also natürlich stellt das alle beteiligten Akteure vor erhebliche Herausforderungen. Es stellt einerseits die Justiz vor erhebliche Herausforderungen, weil die natürlich enorm Personal aufstocken müssen, die Staatsanwaltschaften, um diese Fälle zu bearbeiten. Aber da sage ich auch, letztlich sind das ja alles Fälle, die auch heute schon existieren, aber nicht zur Anzeige gebracht werden. Und letztlich bekommen wir dann nur ein reales Spiegelbild der Verrohung der Sprache oder eben einen realen Eindruck von Hate Speech. Insofern muss die Justiz dann damit umgehen, aber dann müssen die Länder eben auch Geld in die Hand nehmen, um entsprechend personell aufzustocken. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite sind natürlich die sozialen Netzwerke, die an der Stelle genauso personell aufstocken müssen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Und da, Sie haben es angesprochen, spielt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz dann wahrscheinlich auch eine Rolle in dem Gesetzentwurf, weil das ja auch heute schon Mechanismen vorsieht, soziale Netzwerke zu sanktionieren und mit Bußgeldern zu belegen, wenn sie nicht in einer Art und Weise agieren, wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz das vorsieht und beispielsweise Hate Speech nicht löschen. Da ist das Bundesamt für Justiz zuständig. Das hat ja in diesem Sommer auch gegen Facebook schon ein Bußgeld verhängt. Und ich kann mir vorstellen, aber letztlich ist das Spekulation, weil wir ja noch keinen Gesetzentwurf, sondern bislang lediglich ein Eckpunktepapier haben, dass das im Hinblick auf diese Meldepflicht in eine ganz ähnliche Richtung gehen wird.
Dennoch zeigt auch jetzt schon die bisherige Praxis, dass die Netzseitenbetreiber zu einer Übervorsichtigkeit neigen und alles blocken, um keine Strafverfolgung befürchten zu müssen. Das sogenannte Overblocking. Diese Gefahr bestünde natürlich weiterhin.
Die Gefahr besteht weiterhin, ja. Und tatsächlich ist das Overblocking auch in der Praxis ein erhebliches Problem. Also wir als Kanzlei vertreten eine ganze Reihe von Mandanten, die von solchen Overblocking-Maßnahmen auch betroffen sind. Es gab zum Beispiel vor der Europawahl den Fall, dass auf Twitter viral gegangen ist, ein Posting, wo es darum ging, dass doch AfD-Wähler bitte ihren Wahlzettel unterschreiben sollen. Also ganz klar eine ironische Äußerung. Twitter wiederum hat diese ironische Äußerung aber als Irreführung von Wählern und Beeinflussung von Wahlen angesehen und da mehrfach Nutzer gesperrt, unter anderem auch Mandanten von uns. Wir sind juristisch dagegen vorgegangen, haben eine einstweilige Verfügung durchgesetzt. Und plötzlich befindet man sich eben in einer Situation, wo man sich mit einem Unternehmen, und das ist ganz wichtig zu sagen, was ja nicht in Deutschland sitzt, sondern was seinen Sitz in Irland hat, auseinandersetzt und plötzlich man eine internationale Zustellung nach Irland betreiben muss. Und dann macht es die Rechtsdurchsetzung das an der Stelle eben nicht einfacher, weil man in einem gerichtlichen Eilverfahren von einem deutschen Gericht zwar innerhalb von 3-4 Tagen eine einstweilige Verfügung gegen Twitter bekommt, aber es sein kann, dass es 2, 3, 4 Monate dauert, so eine einstweilige Verfügung nach Irland zuzustellen. Und da können Sie sich vorstellen, dass das eben dann ein Rechtsschutz ist, der die Betroffenen ein Stück weit frustriert, weil sie Umwege gehen müssen. Und deshalb, und da sind wir vielleicht auch an Punkten, die auch relevant sein könnten, wenn es darum geht, dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz jetzt zu novellieren, dass aus meiner Sicht als Praktiker es ganz wichtig wäre, dass die sozialen Netzwerke dazu verpflichtet werden, eine Zustellanschrift in Deutschland zu benennen, wo man ihnen gerichtliche Beschlüsse, wo man ihnen Klageschriften und so weiter, all das in Deutschland zustellen lassen kann und wo sie sich daran halten müssen. Das wäre eine ganz, ganz kleine Stellschraube, würde aber in der Praxis sehr viel weiterhelfen.
Eine Nachfrage nochmal zum Beginn unseres Gesprächs. Da haben Sie schon die Grenzen der Meinungsfreiheit angesprochen, jetzt gerade auch im Beispiel beim ironischen Posting auf Twitter. Das ist ja eigentlich die elementarste Hauptfrage. Nach welchen Kriterien wird Hass eingestuft und verboten beim Stichwort Meinungsfreiheit? Wo verlaufen da die juristischen Grenzen oder sind die juristischen Grenzen so einwandfrei ziehbar?
Man kann sagen, eine zulässige Meinungsäußerung ist es immer dann, wenn es darum geht, dass ich mich inhaltlich mit einem Sachverhalt auseinandersetze und da meine persönlichen Ansichten und meine Wertungen einbringe und ganz wichtig dabei auch bei der Wahrheit bleibe. Denn wenn ich ein Sachverhalt falsch bewerte und dabei unwahre Fakten reinbringe, dann sind wir in dem Bereich, wo wir über Fake News reden. Wir Juristen sagen dazu unwahre Tatsachenbehauptung. Auch das ist rechtswidrig und kann von Betroffenen angegriffen werden. Und was eben auch rechtswidrig ist, das sind all die Äußerungen, wo es gar nicht darum geht, sich mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen oder mit der Sache auseinanderzusetzen, sondern wo es darum geht, jemanden nur herabzuwürdigen. Das sind alle klassischen Schimpfworte, aber auch jede andere Art von Äußerung, die dazu dient, jemanden zu erniedrigen.
Der Medienrechtsanwalt Jonas Kahl. Mit ihm habe ich über den 9-Punkte-Plan der Bundesregierung gegen Hass und Hetze im Netz gesprochen. Danke, Herr Kahl.
Sehr gern.